Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Patrick Garber.
Ich grüße Sie. Israel bleibe eine starke Demokratie und ein Leuchtturm der Freiheit im Nahen Osten, das sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu diese Woche. Daran gibt es aber erhebliche Zweifel bei großen Teilen der israelischen Bevölkerung und auch im Ausland bis hin zum Präsidenten der USA herrscht zumindest Sorge. Ist die Demokratie in Israel in Gefahr? Darüber spreche ich mit Professor Stefan Stetter. Er forscht und lehrt als Politikwissenschaftler zu internationaler Politik und Konflikten an der Universität der Bundeswehr in München. Guten Tag, Herr Stetter.
Schönen guten Tag, Herr Garber.
Israel, Herr Professor Stetter, wird von einer demokratisch gewählten Regierung geführt. Aber diese Regierung treibt eine Reform der Justiz im Land voran, die von vielen als Anschlag gegen eben diese Demokratie gesehen wird. Wäre das die Justizreform, wenn sie durchkäme, wäre sie ein Anschlag gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Israel?
Ja, aus meiner Sicht kann man das eindeutig mit einem Ja beantworten. Es wäre auch in dem Sinne keine Reform, sondern es wäre ein Coup, ein Anschlag auf die Demokratie in Israel. Da gibt es vier Elemente, die das deutlich zeigen. Erstens, die Gewaltenteilung würde aufgehoben werden. Das würde zweitens gewaltige Macht auf die Exekutive übertragen. Drittens könnte die Exekutive gemeinsam mit der Legislative alle möglichen Gesetze, auch solche, die heute verfassungsfeindlich in Israel wären, durchpeitschen. Und viertens würde das auch ermöglichen, die Wahlgesetze entsprechend immer anzupassen. Will heißen, dass diese rechtsnationale Regierung versuchen würde, dauerhaft auch an der Macht zu bleiben. Es wäre ein umfassender autokratischer Wandel, der dann tatsächlich im Raum stünde.
Also Israels Demokratie wäre ernsthaft beschädigt, wenn diese Gesetze durchkommen.
Ja, das glaube ich absolut und sehe da auch keine Einzelmeinung drin. Ich glaube, das ist die nüchterne Analyse, die man hier anstellen muss, die aber auch von vielen geteilt wird. Es ist ja ein ganz bemerkenswerter Aufstand, der durch Israel durchgegangen ist und nicht nur im Lager von gesellschaftlichen Gruppen, die jetzt Netanyahu und seinen Verbündeten schon immer kritisch gegenüberstanden, sondern eigentlich die gesamte gesellschaftliche Mitte in Israel ist in, finde ich, sehr beeindruckenden Demonstrationen in den vergangenen Wochen aufgestanden und hat protestiert. Und auch die Regierung der Vereinigten Staaten, angeführt von Präsident Biden, hat sich ja hier sehr klar geäußert. Dieser Coup, dieser rechtliche Coup muss gestoppt werden.
Benjamin Netanyahu und seine Mitstreiter halten aber dagegen, das oberste Gericht in Israel, das sei zu mächtig geworden, es habe zu großen Einfluss auf die Politik und dies müsse korrigiert werden, damit Judikative, Legislative und Exekutive wieder ins Gleichgewicht kommen, die Gewaltenteilung also richtig funktioniere. Ist da was dran?
Ich glaube, die Gewaltenteilung funktioniert, was die israelische Innenpolitik angeht, gut. Es ist richtig, dass der oberste Gerichtshof in Israel an Bedeutung gewonnen hat in den letzten Jahrzehnten. Aber was diese Regierung um Netanyahu stört, ist vor allem, dass der israelische oberste Gerichtshof die Regierung oft in Schranken weist. Und eines dürfen wir auch nicht vergessen, es geht auch um die Korruptionsprozesse, die Netanyahu drohen, wo immer noch für ihn die Gefahr da ist, dass er vor Gericht und vielleicht sogar im Gefängnis landet. Und das darf man auch nicht unterschätzen, dass das für ihn eine sehr hohe Motivation ist, diese Rechtsänderungen in Israel durchzusetzen. Es gibt aber auch sehr starke ideologische Motive und deren Ziel ist nicht, eine Gewaltenteilung herbeizuführen, sondern den Gerichtshof zu entmachten und eine dauerhafte gesellschaftliche, politische Mehrheit für das rechtsnationale Lager in Israel durchzusetzen.
Israel, das habe ich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch gelernt, hat keine geschriebene Verfassung. Darum hat das oberste Gericht relativ viel Spielraum, wenn es Gesetze auslegt. Ist das Teil des Problems? Also könnte man auch ein bisschen Druck aus der Situation nehmen, wenn man über ein Grundgesetz für Israel nachdächte?
Ja, oder eine Verfassung, das geht sicherlich. Ich meine, der israelische Staatspräsident Herzog hat ja auch eigene Vorstellungen gemacht, wie man eine Art politischen Dialog in Gang setzen könnte und auch einen Kompromiss. Über sowas kann man sicherlich reden, wenn eine ernsthafte Verhandlungsbereitschaft auf allen Seiten da ist. Es geht auch um die Fragen zum Beispiel, wer repräsentiert, welche Bevölkerungsgruppen sind eigentlich im obersten Gerichtshof repräsentiert. Dann steht oft der Eindruck, dass es eigentlich so die alte aschkenasische gesellschaftliche Elite in Israel ist, die dort vertreten wird.
An also all diesen Juden, die Vorfahren in Europa haben.
Richtig, und eben nicht misrachischer oder sephardischer, also aus Nordafrika oder aus arabischen Ländern Asiens nach Israel gekommen sind. Solche Ungleichgewichte kann man sicherlich ansprechen. Das Zweite ist, dass es in Israel tatsächlich keine Verfassung gibt. Das ist eigentlich ein Streitthema, seit Israel gegründet wurde. In der Unabhängigkeitserklärung von 1948 wird Israel als jüdischer und demokratischer Staat bezeichnet. Mit der Zeit sind dann sogenannte Grundgesetze oder Basic Laws auf Englisch auch heißen die beschlossen worden zu wichtigen Teilen des Institutionenaufbaus in Israel und auch zu einzelnen Politikfeldern. Und diese Grundgesetze haben so ein bisschen verfassungsmäßigen Rang. Die werden vom israelischen obersten Gerichtshof also besonders stark gewichtet, wenn Gesetze ausgelegt werden. Es ist eine breite Forderung, dass man sowas vielleicht mal überführen sollte in eine Verfassung. Das wäre auch, was ich sagen würde, ein Ergebnis hier, dass in Israel der sozial- und politische Vertrag, der Gesellschaftsvertrag, ausgehandelt werden sollte und eine solche Verfassung sicherlich ein hehres Ziel ist. Aber es gibt auch viele gesellschaftliche Gründe, warum Israel 75 Jahre nach Staatsgründung eine solche Verfassung bis heute nicht hat. Aber meine Analyse wäre, Israel ist mit seinen Grundgesetzen und auch mit der Wächterfunktion, die der oberste Gerichtshof hat, die wir ja auch in der EU haben, in Deutschland, in den USA, wo es oberste Gerichte hat, grundsätzlich gut gefahren.
Sie haben vorhin gesagt, es gibt außer den persönlichen Interessen, die Herr Netanyahu mit dieser Reform verfolgt, auch ideologische Gründe. Und dazu gehört wahrscheinlich auch, dass er ja nicht allein regiert mit seiner Likud-Partei, sondern eine Koalition anführt mehrerer Parteien aus dem rechten, dem nationalistischen, dem ultrareligiösen Spektrum. Welches Interesse haben diese Kräfte an einer größeren Kontrolle des Parlaments über die Justiz?
Etwas vereinfacht könnte man vielleicht sagen, dass diese Regierung aus drei politischen Lagern besteht. Und alle haben ein Interesse an diesem Versuch, das Rechtssystem in Israel grundsätzlich zu ändern. Da wäre erstens der Likud, das ist die stärkste Partei derzeit in der Knesset. Das Interesse vom Likud ist doppelt. Zum einen die Führungsfunktion von Netanyahu zu erhalten, ihn abzuschirmen, auch vor dieser juristischen Auseinandersetzung, die ihm droht, und auch die Macht des Likuds dauerhaft als stärkste politische Kraft zu zementieren. Die zweite Gruppe, die wichtig ist, Otzma Yehudit, die jüdische Macht, ist eine Partei von radikalen politischen Kräften aus dem rechtsnationalen Lager, die teilweise auch in der Siedlerbewegung stark verankert sind. Die haben sehr stark ideologische Ziele, die zum einen damit zu tun haben, den Zustand der israelischen Besatzung der palästinensischen Gebiete auf Dauer zu stellen. Das Stichwort ist hier Annexion dieser Gebiete. Also
Annexion des Westjordanlandes.
Annexion des Westjordanlandes und auch im Inneren von Israel. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass neben der israelischen Besatzung, die jetzt nochmal ein eigenes Thema auch darstellt, dass auch in Israel in seinen staatlichen Grenzen 20% der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger israelische Araber sind. Und diese rechtsnationale Lager hat neben seinen annexionistischen und revisionistischen Plänen, was Grenzen angeht, auch ein sehr starkes rassistisches Fundament, das Juden und Araber trennen möchte, gesellschaftlich, mit mehr Rechten für Juden und weniger Rechten für Arabern, was auch im Nationalitätengesetz, das in Israel vor einigen Jahren beschlossen wurde, schon durchgeschimmert ist. Und das ist in dieser Bewegung sehr, sehr stark verankert. Und die dritte Gruppe, die relevant ist, sind die Ultraorthodoxen, die rein historisch gesehen, was territoriale Fragen angeht, nicht im rechten Lager stehen, aber schon vor vielen, vielen Jahren ein Bündnis mit Netanyahu geschmiedet haben. Und deren Sorge der Ultraorthodoxen ist, dass sie in das gesellschaftliche Leben in Israel dergestalt integriert werden, dass sie zum Beispiel Militärdienst oder Ähnliches leisten müssen. Das möchten die Ultrareligiösen nicht. Die möchten
Bisher müssen sie das nicht.
Bisher müssen sie das nur in geringem Maße und es wird auch nicht durchgesetzt umfassend. Das stand immer wieder zur Debatte, und wenn man sich Yair Lapid, den Oppositionsführer, oder auch Avigdor Lieberman, den Anführer der Partei Unser Haus Israel, anschaut, ist das etwas, was die sehr umfassend fordern. Und das versuchen die ultrareligiösen Parteien zu verhindern und auch das gesellschaftliche Leben in Israel wesentlich stärker noch nach den jüdischen Religionsgesetzen auszustatten. Und das ist das originäre Interesse dieser drei Parteien. Und diese drei Interessenskonstellationen, das ist auch der Erfolg von Netanjahu politisch in den letzten 10, 15 Jahren gewesen, ist hier ein festes Bündnis zu schmieden, dass diese anderen Gruppen, die teilweise überlappende Interessen mit ihm haben, aber auch teilweise unterschiedliche, von ihm sozusagen zusammengehalten werden und bisher ja auch nicht von ihm abgerückt sind.
Anfang dieser Woche hat Netanjahu bekanntlich den Gesetzgebungsprozess für diese Justizreform angehalten, vorläufig, wie er sagt. Vorausgegangen waren, Sie haben es ja schon gesagt, monatelange heftige Proteste gegen die Pläne der Regierung mit bis zu 100.000 Teilnehmern. Hat die israelische Regierung also dem Druck der Straße nachgegeben oder gab es noch andere Gründe für diese Kehrtwende?
Es gab noch andere Gründe. Der Druck der Straße hat sich auch in anderen gesellschaftlichen Gruppen gezeigt. Ich denke, für Israel traditionell am zentralsten ist der Sicherheitsapparat, also das Militär, das mitgeteilt hat, wir können hier gar nicht mehr operieren. Wenn nämlich die Piloten, also eigentlich die am allerbesten ausgebildeten Teile des Militärs, die in der Großzahl Reservisten sind und dies sozusagen in dem Sinne freiwillig machen, wenn die ihren Dienst einfach nicht antreten, dann ist Israel Verteidigungsfähigkeit massiv gefährdet. Also diese Demonstrationen, die sehr beeindruckend gewesen sind, und hier muss man ja auch sagen, ich halte das auch für sehr wichtig, ist, dass das, was wir in der israelischen Regierung sehen, ja ein Trend ist, den man in vielen Ländern der Welt sieht, von den USA über Ungarn und Polen und die Türkei oder Tunesien. Also in sehr vielen, auch sehr unterschiedlichen Ländern sehen wir diese autoritären Versuche, Demokratie einzuschränken und zu limitieren und autoritäres Regieren umzusetzen. Der Druck der Straße war in Israel jetzt sehr groß, weil, glaube ich, die Menschen dort die Gefahr ganz eindeutig erkannt haben, die droht. Wenn man jetzt nicht aufsteht, wenn man das jetzt nicht tut, wird es zu spät sein. Denn wenn diese Gesetze einmal beschlossen sind, dann wird man das nicht mehr so ohne weiteres zurückdrehen können. Aber wichtig ist, dass es eben nicht in dem Sinne ausschließlich Demonstrationen gewesen sind, sondern die Demonstrationen sind mit Protesten in sehr vielen gesellschaftlichen Sektoren verbunden gewesen. Den Militär würde ich hier nennen, die Geheimdienste würde ich hier nennen. Und dann zu guten Schluss hat ja auch der größte Gewerkschaftsverbund Israels, die hieß der Drut, sich auch angeschlossen, gesagt, sie würden mit einem Generalstreik entsprechend starten.
Netanjahu hat es so interpretiert, indem er sagte, er wolle einen Bürgerkrieg verhindern. Das Wort Bürgerkrieg, das hatte zuvor auch schon Israels Staatspräsident Yitzhak Herzog benutzt. Stand oder steht es wirklich so schlimm um Israel?
Ich halte das für keine leere Aussage. Da steckt eine wirkliche Gefahr dahinter, dass es auch zu gewaltvollen Auseinandersetzungen kommen könnte. Das haben wir teilweise jetzt auch in den Demonstrationen gesehen. Es gibt da einige, vor allem im rechten politischen Lager, Vereinigungen, La Familia, der Hauptfanclub oder einer der wichtigen Fanclubs des Fußballvereins Beitar Jerusalem oder die rassistische Organisation Lahava, die schon versucht haben und auch teilweise umgesetzt haben, politische Gewalt in den Raum zu tragen. Und dass das sowas eskalieren kann, das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Also die Gefahr ist real und man möchte unterstellen, dass Netanjahu auch aus diesen Gründen gesagt hat, ich ziehe jetzt wirklich nochmal eine Notbremse. Aber die Voraussetzung wird eben auch sein, von den eigenen Forderungen abzurücken und einen wirklichen Dialog zu starten. Und ich muss sagen, dass ich hier doch eine gewisse Skepsis habe. Und ich glaube, diese Skepsis teilt auch ein großer Teil der israelischen Gesellschaft, der demonstriert hat. Die müssen jetzt ja auch wieder Kraft sammeln, die haben viele Wochen demonstriert, aber dass man jetzt Netanjahu Glauben schenken würde, eigentlich ohne Belege, und Teile der Justizreform sind ja jetzt auch weiter auf der Tagesordnung des Parlaments der Knesset und wurden eben nicht zurückgezogen, deutet darauf hin, dass man das weiter sehr, sehr aufmerksam beobachten muss.
Diese Auszeit, wie Netanjahu das nennt, die will er ja nutzen für Gespräche mit der Opposition. Erste Beratungen haben auch schon stattgefunden mit einigen, nicht mit allen Oppositionsparteien und der Regierung in den letzten Tagen. Spielt Netanjahu da einfach nur auf Zeit? Hofft er, dass der Elan der Demonstrationen erschlafft in der Zwischenzeit? Oder gibt es Chancen für irgendeine Art von Kompromiss?
Also den Rückzug, den Netanjahu zu Beginn der Woche gemacht hat, der entstand aus dem dramatischen politischen Druck, den er ausgesetzt gewesen ist. Der einmal aus der israelischen Gesellschaft, ich habe es vorhin schon gesagt, vor allem auch aus dem Militär gekommen ist, zu kleineren Anteilen aus seiner Regierung, sein Verteidigungsminister. Yoav Gallant hat sich ja auch gegen diese Reformen gestellt. Dann hieß es, er soll entlassen werden. Das ist bis heute auch noch nicht geschehen. Daran kann man sehen, dass es jetzt keine lang angelegte politische Strategie war, sondern schlicht ein Reagieren auf den zu groß gewordenen Druck, der dann zu guter Letzt auch noch von Joe Biden sogar persönlich und expressis verbis gekommen ist. Erstmal diesem Druck nachgeben und dann weitersehen. Ich glaube, das war die taktische Überlegung, die jetzt da ist. Es gab bisher keine umfassende Bereitschaft zu sagen, jetzt legen wir die Reform auf Eis und verhandeln eigentlich ganz neu mit der Opposition. Das steht noch aus und ich glaube, bisher ist das auch noch nicht im Kalkül gewesen.
Wobei ja auch ein ganz großes Problem sicherlich Netanjahus mangelnde Glaubwürdigkeit ist. Er hat in seiner langen, langen politischen Laufbahn offensichtlich so viele Zusagen gebrochen, dass zumindest die Opposition ihm überhaupt nicht mehr über den Weg traut. Wie soll es da zu einer einvernehmlichen Lösung kommen, die auch trägt?
Ja, ich sehe das tatsächlich auch skeptisch. Man kann natürlich sagen, Netanjahu hat in seiner sehr langen politischen Karriere sich als herausragender Taktiker auch immer bewiesen. Er wurde auch in der israelischen Politik lange als eine Art Magier bezeichnet, der es dann immer wieder schafft, selbst aus den ausweglosesten Situationen herauszukommen, immer noch einen Hasen sozusagen aus dem Hut herauszuziehen, wenn das keiner mehr erwartet. Aber der Eindruck ist doch, den viele Beobachter haben, dass Netanjahu auch erschöpft und aufgerieben ist und ihm die Rezepte so ein wenig ausgegangen sind.
Man muss ist er denn überhaupt noch Herr des Verfahrens?
Ja, man muss da auch sagen, das wird gerade in Israel sehr stark diskutiert, dass es auch einen erheblichen Einfluss von seiner Familie gibt, insbesondere von seiner Frau und seinem Sohn, und er da also in einem Art häuslichen Arrangement auch großen politischen Druck auch ausgesetzt ist. Sein Sohn agiert auch als ein Sprachrohr. Der hat eine eigene Nachrichtenshow, die eigentlich Verschwörungstheorien die ganze Zeit preisgibt. Da wird also auch ein hoher politischer Druck ausgeübt von dieser privaten und persönlichen Seite. Und das hat mit den Privilegien zu tun. Er ist ja schon sehr lange Ministerpräsident und der Amtsführung hat auch mit diesen Korruptionsprozessen zu tun. Da geht es ja nicht nur um ein paar Flaschen Champagner, die dann mal den Weg die Regierungsresidenz gefunden haben, sondern eigentlich wirklich um systematische Korruption und Bereicherung auch auf Staatskosten. Also das sind alles Faktoren, die auch dazukommen. Und insofern ist Netanjahu, und das ist sicherlich ein Unterschied, auch sehr stark ein Getriebener, während er zu großen Teilen seiner politischen Karriere dieses Bild des Magiers, die Zügel doch auch stärker in der Hand gehabt hat.
Ich spreche heute mit Professor Stefan Stötter von der Universität der Bundeswehr in München über die Lage in Israel. Die israelische Gesellschaft war ja schon vor dem Streit um die Justizreform tief gespalten, ist es jetzt sicherlich noch umso mehr. Wo verlaufen da die Konfliktlinien zwischen links und rechts, religiös und säkular, oder ist das zu einfach gedacht?
Nein, das ist wie immer bei dem Thema, wenn man fragt, wo verlaufen Konfliktlinien, dann müssen wir immer etwas abstrahieren. Ich habe das vorhin schon gesagt, was auch die Kunst von Netanjahu gewesen ist, auch verschiedene politische Interessen zu bündeln, dass wir hier verschiedene Konfliktlinien sehen. Also Israel ist von eigentlich sehr vielen Konfliktlinien gekennzeichnet. Ganz zentral ist dieses Thema der nationalistischen Ausrichtung oder einer eher offenen, friedensbetonenden Perspektive. Das wäre eine Konfliktlinie, die in Israel verläuft. Eine andere ist ganz klar dieser religiöse Charakter. Wobei wir hier sagen müssen, da geht es einerseits um diejenigen, wie insbesondere die Ultraorthodoxen, die die jüdischen Religionsgesetze dominant sehen wollen, die also einen religiösen Antriebsgrund haben und ein großer Teil der israelischen Bevölkerung, der eben säkular ist. Und auf der anderen Seite eine nationalistische Deutung von Religion, die sich dann vor allem in der Siedlerbewegung deutlich zeigt. Denn dort geht es ja nicht nur um Religion in dem Sinne, sondern dass Religion nationalistisch interpretiert wird, mit Anspruch auf Territorium und Ähnliches und auch einer Trennung von Israelis und Arabern. Also das wäre eine weitere wichtige Konfliktlinie. Und eine, die in diesem Konflikt jetzt, den wir sehen, auch eine starke Rolle spielt, weil sie politisch immer wieder mobilisiert werden kann, ist die zwischen, wir haben es vorhin schon angesprochen, zwischen aschkenasischen, also europäischstämmigen und misrachischen, also den aus arabischen, hauptsächlich aus arabischen Ländern stammenden Juden in Israel, weil der Staat eben, das ist als Hintergrund, denke ich, auch nochmal wichtig, ja eine Gründung der Arbeitspartei gewesen ist, also des sozialistischen Zweigs der zionistischen Bewegung, der lange dominant gewesen ist, auch schon vor der Staatsgründung im Gishuf, im britischen Mandat, bis dann in die 1970er Jahre. und der Likud sich immer verstanden als eine Partei, die den Neuankömmlingen, die dann in den 50er und 60er Jahren aus arabischen Ländern kamen, ökonomisch benachteiligt waren und auch oft sehr, sehr schlecht behandelt wurden, eine politische Heimat geboten hat. Und das muss man als Hintergrund auch sehen, warum es diesen Widerstand auch von einem großen Teil des Wählerklientels des Likuds gegen Parteien der politischen Mitte in Israel gibt, weil die als aschkenasisch dominiert wahrgenommen werden. Die Ironie ist natürlich, dass Netanjahu sich hier gar nicht anders verhält. Er ist auch aschkenasisch und verhält sich, was diese Fragen angeht, ja gar nicht anders als der Vorwurf, der sozusagen an dieses Lager insgesamt erhoben wird.
Das klingt für mich danach, dass es nicht nur um Politik geht, sondern dass es ein veritabler Kulturkampf ist.
Das hat es in Elementen und der Ausdruck davon ist auch dieses vielfältige und zersplitterte Parteiensystem in Israel. Sicherlich ein Ausdruck davon, dass es diese sehr vielen unterschiedlichen und teilweise auch sehr verhärteten Interessenslagern gibt. Und ein solcher kultureller Ausgleich, ganz sicher, da ist die richtige Sprache noch nicht gefunden worden. Denn man kann da ja eine Sprache des Ausgrenzens wählen oder versuchen, den Gesellschaftsvertrag neu zu interpretieren. Und da gab es ja auch Versuche in den letzten Jahrzehnten, wenn man an den Friedensprozess der 1990er Jahre und andere Fragen denkt, dann gab es ja schon Versuche in dieser Richtung. Aber in den letzten Jahren lief es sicherlich mehr über den Versuch von Ausgrenzung.
Israels Partner im Ausland, wir haben darüber ja schon kurz gesprochen, die schauen jedenfalls mit Sorge auf das, was in diesem Land gerade passiert. Und der wichtigste Partner, die USA, ist ungewöhnlich deutlich geworden. Joe Biden, der Präsident, hat Netanjahu ziemlich unverblümt aufgefordert, die Justizreform zu canceln. Hat es schon mal gegeben, dass die USA sich öffentlich so stark in die Innenpolitik Israels eingemischt haben?
Das ist lange her. Das gab es aber durchaus schon am prominentesten zu Beginn der 1990er Jahre. Da ging es um die Fragen des Siedlungsbaus und da hat George Bush, der Ältere der Regierung unter Ministerpräsident Yitzhak Shamir, auch öffentlich gedroht, dass amerikanische Unterstützung eingestellt wird. Das hat danach aufgehört, weil was wir dann ab den 1990er Jahren sehr stark haben sehen können, ist, dass Israel eigentlich zu einem Konsensthema in den USA geworden ist, dass beide großen politischen Lager, die Demokraten und die Republikaner, vereint haben. Also eine ganz starke, auch ideelle Verbindung mit Israel. Und das hat Netanjahu auch sehr gut bespielen können mit dem Satz, Israel sei die einzige Demokratie des Nahen Osten. Man sei wesensgleich, vielleicht auch im Pioniergeist mit der Gründungsgeschichte der Vereinigten Staaten. Da konnten also auch solche Motive aufgegriffen werden. Und seither haben wir sowas auch nicht gesehen. Es gab sehr viel Frustration. Amerikanische Präsidenten waren teilweise dann sehr aktiv in den Friedensprozessen. Ich denke hier insbesondere an Bill Clinton oder im Konfliktmanagement, dann in der zweiten Intifada unter George W. Bush. Barack Obama ist sehr frustriert gewesen, auch mit dem Atomabkommen. Da hat sich Netanjahu auch sehr aktiv in die amerikanische Innenpolitik eingemischt mit der Rede, die er vor dem US-Kongress gehalten hat. Aber all das hat erstmal die Situation in den USA nicht geändert. Und was sich in den USA in den letzten Jahren nun geändert hat, ist, dass man sehen kann, dass die Stimmung gegenüber Israel kritischer wird, vor allem bei Unterstützern der Demokratischen Partei und teilweise auch bei den unabhängigen Wählern. Und das ist vielleicht ein bisschen den Hintergrund, den man hier sehen muss. Also dieser absolute Konsens in den USA und Israel ist unser engster Verbündeter und wir sind wesensgleich. Der ist in den letzten Jahren sehr erschüttert worden. Das ist ein bisschen der Hintergrund, warum jetzt auch Biden sich entsprechend äußert.
Netanjahu hat ja erstmal etwas trotzig reagiert und gesagt, Israel treffe seine Entscheidungen selbst. Kann Israel sich das leisten gegenüber den USA?
Wenn wir uns viele politische Entscheidungen anschauen, dann kann man sich, da muss man eigentlich das Bild haben. Vieles wird ausprobiert, das lässt sich auch nicht ausschließen. Israel ist sehr, sehr verbunden mit den USA, wenn wir etwa auch an den militärischen Bereich denken. Das wäre ein wirkliches Risiko für Israel, diese Sicherheitspartnerschaft mit den USA in Frage zu stellen. Aber Israel könnte versuchen, sich regional in irgendeiner Form neu auszurichten. Das hat Netanjahu ja auch versucht. Er wollte eigentlich jetzt einen großen Frieden auch mit Saudi-Arabien und Ähnlichem schließen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Also die Risiken sind sehr, sehr, sehr viel höher. Israel braucht eigentlich diese enge Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten. Und da jetzt abzurücken ohne zu wissen, wo man eigentlich landet, das ist sicherheitspolitisch, würde ich sagen, eigentlich fahrlässig.
Wie kann es denn nun weitergehen in Israel? Bis Ende April wird erstmal verhandelt zwischen Regierung und Opposition. Und wenn das nichts bringt, was dann?
Ja, jetzt sind wir im Bereich von Szenarien, die wir haben. Man könnte eigentlich sagen, es können drei Sachen passieren. Das eine ist, dass es tatsächlich zu einem nationalen Dialog in Israel kommt, in der die Maximalforderung derjenigen, die das politische System hier umgestalten wollten, zurückgenommen werden. Und man fragt, was sind eigentlich in der Breite der israelischen Gesellschaft, also sowohl was die jüdischen Israelis angeht, als auch die arabischen Israelis, was sind da Themen, die hier eigentlich eine Rolle spielen könnten, angeführt vom israelischen Staatspräsidenten. Das ist ein Szenario, das nicht ausgeschlossen ist, aber das sehr erschwert ist, weil eben gerade die Unterstützer dieser Reform oder dieser Veränderung, dieses rechtlichen Coups, wie ich es vorhin bezeichnet habe, den eigentlich unbedingt haben wollen. Schert Netanyahu hieraus aus? Das wäre eine Möglichkeit. Wird ihm etwa in Aussicht gestellt, die Verfahren gegen dich werden eingestellt, vielleicht betätigst du dann dich nicht mehr politisch. Das wäre eine solche Option. Oder die Ultraorthodoxen sagen, oh, wir sehen hier doch ein Problem. Das war auch in der letzten Woche so. Also auch die Ultraorthodoxen sind ein wenig abgerückt und haben gesagt, wenn es hier wirklich zu einer Art Bürgerkrieg kommt oder wie Sie vorhin gesagt haben, zu einem sehr gewaltvollen Kulturkampf, dann wird uns das vielleicht auch zu heiß, weil die Ultraorthodoxen fühlen sich auch der jüdischen Einheit, der Einheit der Juden in Israel verpflichtet und haben große Probleme mit der säkularen Seite. Umgekehrt ist das auch so, aber da gab es ein paar vorsichtige Äußerungen. Also das wäre dieser nationale Dialog. Wahrscheinlichkeit ist, denke ich, jetzt nicht sehr hoch, dass der wirklich funktionieren wird. Die zweite Option, die man eventuell sehen kann, ist, dass die Regierung tatsächlich versucht, ich halte es auch für das Wahrscheinlichste, es noch einmal zu versuchen, diese ganzen Gesetze in irgendeiner Form, vielleicht in einer Art Scheibchentaktik auch durchzubringen und das nochmal zu versuchen. Ich glaube, das Ergebnis wird sein, dass wir den gleichen Protest nochmal im Entstehen sehen werden und vor den gleichen Fragen im Sommer nochmal stehen werden. Das Dritte ist, dass die Regierung auseinander fliegt und es dann in Israel zu Neuwahlen kommt. Das fürchtet die Regierung, weil die Umfragen darauf hindeuten, dass diese Proteste jetzt nicht spurlos an der öffentlichen Meinung vorbeigegangen sind und die Chancen nicht sehr hoch wären, wieder eine Mehrheit zu kriegen.
Und wenn die Demokratie in Israel tatsächlich zu Schaden käme, langfristig, wenn das Land sich also in einen illiberalen Staat verwandeln würde, was hätte das für Folgen über die Grenzen Israels hinaus, auch für den Nahen Osten?
Das hätte weltweit große Implikationen, weil wir ja sehen können, dass in vielen, vielen demokratischen Ländern in der Welt Demokratie in Frage gestellt wird. Das wäre eine Unterstützung für all diese Bewegungen. Ich glaube auch, ich habe ja jetzt auch in dieser Sendung hier einen warnenden Ton angeschlagen. Ich sehe das eben als einen tatsächlichen Angriff auf die israelische Demokratie. Man muss aber auch sagen, dass auch wenn das durchgesetzt wird, es in Israel eine Gesellschaft gibt, die weiter kämpfen kann. Und das sehen wir ja auch in anderen Kontexten. Ich denke jetzt an Polen und Ungarn etwa, wo man dann sagen könnte, gut, da gibt es noch die EU ringsherum, die dazu führt, dass die Gesellschaft dort aktiv bleiben kann. Und auch wenn es die Parteien und Gruppierungen gibt, die versuchen, den Staat an sich zu reißen, ist da immer noch Gegenbewegung gibt. Aber man kann es auch in der Türkei sehen. Da haben wir diese autoritären Tendenzen auch. Wir haben keine EU als größeren Rechtsrahmen, aber wir haben dort Wahlen demnächst und es ist nicht garantiert, dass Erdogan die auch gewinnen kann. Also insofern auch dann würde Politik weitergehen, aber es wäre doch ein erheblicher Rückschlag. Ich glaube, mit sehr fatalen internationalen Auswirkungen. Deswegen warnen auch die USA und ja auch die Bundesregierung hat gewarnt, als Netanyahu beim Bundeskanzler neulich gewesen ist, aber deswegen protestiert eben auch ein großer Teil der israelischen Gesellschaft und eben weit auch in die politische Mitte und auch in das rechte politische Lager hinein gegen diesen Versuch, die Demokratie in Israel, die Gewaltenteilung zu unterwandern.
Das war Professor Stefan Stetter, Politikwissenschaftler und Konfliktforscher an der Universität der Bundeswehr in München. Vielen Dank, Herr Stetter.
Ich danke Ihnen herzlich.